Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also Gelegenheit, Zumutung und das dritte ist die Herausforderung. Was steckt in dieser Situation als Herausforderung für dich drin? Wo du sozusagen ein Stück über dich selber hinauswachsen musst, um dem gewachsen zu sein. Die digitale Welt bietet so viel Nektar, den man saugen kann. Aber Honig entsteht bei der Biene erst, wenn sie den aufgenommenen Nektar mit der eigenen Substanz verbindet. Dann entsteht Honig. Meine Güte, dass die Daseinsforderungen unserer Existenz dialektisch strukturiert sind, das hat mein Denken sehr geprägt und das Wertequadrat hat mir geholfen, das auf den Punkt zu bringen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich ein erfülltes Leben? Für dieses Gespräch habe ich den bekannten und renommierten Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun eingeladen. Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass die Zuhörerinnen des Podcasts ihn natürlich alle kennen, den großen Friedemann Schulz von Thun. Nichtsdestotrotz will ich ihn noch einmal kurz mit eigenen Worten vorstellen. Friedemann Schulz von Thun ist ein sehr renommierter deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler, der sich Zeit seines Lebens intensiv mit dem Phänomen der Kommunikation beschäftigt hat. Von 1976 bis 2009 war er Professor für Psychologie an der Universität Hamburg. Schulz von Thun ist vor allem für sein bekanntes Modell, das Kommunikationsquadrat, bekannt geworden, das auch als Vier-Ohren-Modell oder Nachrichtenquadrat bezeichnet wird. Dieses Modell hat nicht nur in Deutschland, sondern auch international große Verbreitung und Anerkennung gefunden. Sein Werk Miteinander reden gilt als Standardwerk der Kommunikationspsychologie und hat maßgeblich zum Verständnis zwischenmenschlicher Kommunikation beigetragen. Schulz von Thuns Ansatz betont, dass sowohl Sender als auch Empfänger für die Qualität der Kommunikation verantwortlich sind, was zu einem tieferen Verständnis von Kommunikationsprozessen und möglichen Missverständnissen führt. Durch seine Arbeit hat Friedemann Schulz von Thun einen bedeutenden Beitrag zur Kommunikationswissenschaft geleistet und Werkzeuge geschaffen, die in vielen Bereichen von der Psychologie bis zur Unternehmenskommunikation Anwendungen finden. Ich bin außerordentlich glücklich, froh und extrem stolz, ihn hier zu haben. Ich hätte ihn am liebsten für die 200. Folge mir aufgespart, aber ich weiß, dass die Freude zu groß ist, als dass ich so lange warten könnte. Von daher wird sie schon vorher erscheinen. Ich habe einfach mal einen Stapel Bücher hier rausgesucht. Also ich habe eine große Galerie an Büchern aus seiner Reihe. Ich finde sie fabelhaft, sie gehören immer zu meinen Empfehlungen drin. Miteinander reden, 1 und 3, sollte meiner Meinung nach schon quasi fast im Grundschulalter vermittelt werden. Ich habe es meinen Kindern schon beigebracht, weil es so wichtig fürs gemeinsame Verständnis ist. Wir haben ganz viel im Gepäck. Ich habe wie immer viel zu viele Fragen mit. Er hat wenig Zeit. Ich hatte das große Privileg und die große Freude, ein Seminar bei ihm besuchen zu dürfen. Wer die Möglichkeit noch hat, sollte es auf jeden Fall tun. Aber jetzt genug der Worte, lange der Vorrede. Herzlich willkommen, lieber Friedo.
Hallo Dani, danke für diese schöne Einführung.
Lieber Friedo, ich habe 1-2 Worte für dich gefunden und gleichzeitig umfasst das ja nicht annähernd das, was du schon an Lebenserfahrung und an Geleistetem vorzuweisen hast. Für die, die dich fragwürdigerweise noch nicht kennen, vermutlich einfach, weil sie sehr, sehr jung sind, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
Ich werde in diesem Jahr 80 Jahre alt. Und das Gewordensein hat sich also über viele Jahrzehnte hingezogen. Die wichtigste Entscheidung war wohl, statt Jura, was ursprünglich für mich vorgesehen war, Psychologie zu studieren. Und dann sind diese ganzen Themen auf mich zugekommen, ja.
Diese ganzen Themen. Also ich habe ja begonnen mit der Frage oder mit der Vorstellung von Miteinander reden. Ich hab schon ganz viel Vorsprungwissen, weil ich ja schon das Privileg hatte, mit ihm zu frühstücken und Abend zu essen und konnte ganz viele Fragen ihm schon stellen. Aber wie ist es eigentlich zu der Entwicklung des Kommunikationsquadrates gekommen?
Auf Umwegen. Ich wollte ursprünglich, das Einzige, was ich nach dem Abitur gut konnte, war Schachspielen. Ich war ein guter Turnierspieler und ich habe dann in einer Universität den Professor gefragt, ob sie auch programmierte Unterweisung erforschen würden. Denn ich wollte das Training von Schachspielern verbessern, mit Hilfe von programmierter Unterweisung. Hat der Professor gesagt, nein, leider gar nicht, sowas forschen Sie nicht. Aber Sie würden die Verständlichkeit von Vorträgen und Texten erforschen und vielleicht wäre das doch etwas. Und dann habe ich promoviert über Verständlichkeit in der Informationsvermittlung, in der Sachvermittlung. Und dann kam die BP und die Industrie und die Lehrer und haben gesagt, könnt ihr das, was ihr da erforscht, auch unseren Führungskräften beibringen? Und dann stellte sich heraus, die wollten nicht nur verständlich auf der Sachebene sein, die wollten auch gute Beziehungen zu ihren Mitarbeitern herstellen. Und das Lernziel Partnerschaft lag in der Luft. Das war Anfang der 70er Jahre, da war das Autoritäre in Verruf geraten. Und wir als die Pioniere der neuen Zeit waren dann aufgerufen, das Lernziel Partnerschaft auf Augenhöhe auch auf die Beziehungsebene der Kommunikation zu übertragen. Ja, am Anfang haben wir viel Murks gemacht. Aber mit der Zeit, im Laufe der Jahrzehnte, wurde daraus etwas.
Wie kam es quasi zu der Idee, zu deinem ersten Buch? Oder wer ist da an dich herangetreten? Wie hat sich das entwickelt?
Ja, das erste Buch war dann das Kommunikationsquadrat. Die vier Ohren, die vier Schnäbel. Das hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt, dass die vier großen Themen der Kommunikation alle gleichzeitig, simultan in der Begegnung stattfinden. Einmal die Sachebene, worüber ich informiere und was ich für faktisch richtig halte. Dann die Selbstkundgabe. Was ist mit mir los? Was für einer bin ich? Was zeigt sich von mir in der Art, wie ich spreche in diesem Augenblick? Das ist das Zweite. Und das Dritte, wie fühlst du dich behandelt durch die Art, wie ich mit dir spreche? Die Du-Botschaft, was kommt da bei dir an? Und vielleicht auch protestierst du dagegen, so kannst du doch nicht mit mir reden, verdammt nochmal. Und viertens, ich will auch etwas erreichen bei dir. Der Appell, ich will ja nicht nur dich erreichen, sondern auch bei dir etwas erreichen. Und dass diese vier Aspekte, Sache, Selbstkundgabe, Beziehung und Appell, dass diese vier Aspekte der Kommunikation in ein und demselben Augenblick, wenn der Beifahrer sagt, du da vorne ist grün, gleichzeitig im Raume ist und vom Empfänger gehört und verkraftet werden muss, das war dann irgendwann eine Erkenntnis, die zu diesem Quadrat geführt hat. Ja,
also ich weiß noch, ich habe das erste Mal, also Frido hat gerade gesagt, er wird 80, ich bin jetzt knapp über 40.
Auch schon, ja.
Und vor der Hälfte meines Lebens, das heißt so vor 20 Jahren, weiß ich, wie ich meiner Schwiegermutter das Kommunikationsquadrat erklärt habe, als ich mich mit dem jetzt erstmal beschäftigt. Aber das Kommunikationsquadrat ist ja schon älter als ich glaube, es wird schon fast 50, richtig?
Ja, wird jetzt 50 Jahre alt, genau.
Das heißt, total spannend, wie lange es das schon gibt. Und tatsächlich ist es das, was ich immer noch wieder ganz regelmäßig als Grundlage in Unternehmen auch schulen muss, wie die Seiten sind und wie sie wahrgenommen wird, weil Kommunikation super schwierig ist. Für mich war das eine Riesenerkenntnis damals, also richtig augenöffnend. Und dann gibt es noch etwas anderes, was ich auch fürs Coaching zum Beispiel super, super hilfreich finde, und zwar das Wertequadrat. Vielleicht kannst du auch das ein bisschen mal kurz erläutern, weil ich das auch so wichtig finde zum eigenen Verständnis.
Das ist ein anderes Quadrat, das Wertequadrat. Ja, das war für mich eine elektrisierende und dann aber auch eine schockierende Erkenntnis, als ich ziemlich zufällig bei einem Menschen, der hieß Paul Hellwig, in der Bibliothek gelesen habe und dann diese These verstanden habe, wenn dass jede Tugend, jede positive Qualität, zum Beispiel Authentizität oder Sparsamkeit, dass jede Tugend, jeder Wert nur dann im Leben sich konstruktiv auswirkt, wenn er gepaart ist, in einer Balance ist mit einer Schwestertugend, mit einer Gegentugend. Andernfalls diese Tugend in Gefahr ist, im Keller der Entartung in Teufels Küche zu geraten, auf schiefe Bahn zu geraten. Aus der Sparsamkeit wird Geiz, wenn sie nicht gepaart ist mit einer gewissen Großzügigkeit mir selbst und anderen gegenüber. Und aus der Authentizität wird eine falsche Offenheit zum falschen Augenblick, wenn sie nicht gepaart ist mit Sensibilität für die Wirkung, die ich auslöse, also gepaart ist mit Diplomatie und Taktgefühl. Ehrlichkeit ohne Taktgefühl ist Murks. Aber Taktgefühl ohne Ehrlichkeit ist auch Murks. Also das in der und dann habe ich gedacht, ja Mensch, das ist doch für unsere Kommunikation wichtig, dass immer zwei Qualitäten zusammengeführt werden müssen, damit der Regenbogen aufgeht. Denn der Regenbogen geht auch nur auf, wenn zwei sehr unterschiedliche Qualitäten gleichzeitig vorhanden sind und sich gegenseitig durchdringen: Sonnenschein und Regenwasser. Ja.
Ja, sehr schön. Und ich muss zugeben, als ich gehört habe, zum Beispiel von Marie-Therese Braun, die ja auch schon hier im Podcast war, und dann noch von Anke Vermeulen, eine Coaching-Ausbilderin, dass du noch Seminare gibst, habe ich gleich gebucht und ich hatte ja nicht einmal nachgeschaut, was es für ein Seminar war, weil ich gesagt habe, okay, ganz egal, ich möchte es auf jeden Fall einmal erleben. Und dann habe ich am Wochenende vorher mich ja erst mit dem Thema beschäftigt und dann hatte ich auch noch Glück, in Anführungsstrichen, denn das Seminar hieß Stimmigkeit als Lebenskompass. Warum sage ich in Anführungsstrichen? Es hat einfach sehr stimmig in meinen Lebensabschnitt gepasst, vielleicht bei vielen so, aber ich fand das einfach sehr, sehr stimmig für mich, auch weil bei dem Buch, was Führung heute wirklich braucht, was ich ja mit Ruth-Maria Matthes rausgebracht habe, vorne ein Kompass drauf ist. Und ich habe habe da ein sehr bereicherndes Seminar erlebt. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen, nämlich auch über dein letztes Buch, was um erfülltes Leben geht. Wie bist du auf das Modell gekommen? Was steht hinter dem Modell? Und wie kann man das so ein bisschen für sich abklopfen?
Ja, da machst du jetzt große Fässer auf, Dani. Wollen wir über das Stimmigkeitskonzept sprechen oder über das Modell vom erfüllten Leben? Das sind erst einmal zwei getrennte Entwicklungen gewesen in meinem Leben. Worüber wollen wir zuerst sprechen?
Wir fangen mit der Stimmigkeit an, dann haben wir das erfüllte Leben als super Follow-up.
Ja, gut. Also als wir anfingen mit der Kommunikationstraining, wie wir das damals nannten, von Führungskräften, da waren wir auf einem Holzweg. Wir wollten ideale Sprechblasen eintrainieren, einen kommunikativen Sonntagsanzug eintrainieren. Wir hatten die Idee, wie ein ideales, uniformes Idealverhalten aussehen sollte. Und mit der Zeit haben wir gemerkt, das wird irgendwie künstlich. Und was Kommunikation wirklich zutiefst ausmacht, ist die Übereinstimmung mit dem Menschen, der es ausspricht, mit seinem inneren Wesen und mit seiner inneren Wahrheit, also die Authentizitätsfrage und die Besonderheiten der Situation und was die Situation mir abverlangt. Und daraus ist das Stimmigkeitskonzept entstanden. Deine Kommunikation ist gut, wenn sie stimmig ist, und stimmig ist sie, wenn sie zwei Kriterien gleichzeitig erfüllt. Dass du in Übereinstimmung bist mit dem, was dich ausmacht, Übereinstimmung bist mit dir selbst und in Übereinstimmung bist mit dem, was die Wahrheit der Situation ist und was sie dir abverlangt. Und das war dann der Abschied von jeder Verhaltensschablone und der Abschied von jedem uniformen Idealverhalten. Da mussten wir nun schauen. Da wurde unsere Rolle als Trainer auch eine andere. Da wurden wir Selbstklärungshelfer. Wer ist denn deine innere Wahrheit? Wer regt sich denn in dir? Wer will denn da auch zur Geltung kommen und dazu stehen? Und was sind die Besonderheiten der Situation? Und welche Herausforderung steckt in dieser Situation? Was verlangt sie dir ab? Also diese doppelte Arbeit wurde jetzt wichtig, bevor wir daran denken konnten, eine ideale Kommunikation zu verwirklichen. Ja.
Was passiert, wenn ich nicht stimmig handle? Also
Du sprichst jetzt schon vom Handeln. Das habe ich dann auch gemerkt. Kommunikation ist, die Stimmigkeit ist nicht nur für die Kommunikation wichtig, sondern auch etwa für die Lösungen im Coaching. Wenn du nach einer Lösung suchst bei einem Problem, das du hast oder einer Herausforderung, die dich erfüllt, dann soll die Lösung stimmig sein für dich. Also in Übereinstimmung mit dir und mit den Besonderheiten, systemischen Besonderheiten, mit dem Schachbrett, auf dem du stehst und was dir die Stellung abverlangt. Ja, und insofern bezieht sich Kommunikation auch auf das Handeln. Du hast jetzt das Wort Handeln eingeführt. Und es bezieht sich dann auch auf die gesamte Lebensführung. Und dann, jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, zum erfüllten Leben. Ja.
Ja, also was ich so spannend fand, dass du wieder ein einfaches Tool, du bist ja ein Freund quasi von Quadraten oder vier Feldern, und auch dafür die Stimmigkeit wieder so ein wunderbares Quadrat entwickelt hast, was ich super fürs Coaching nehmen kann. Das heißt, ist die Situation selbst für mich stimmig? Oder ist das Äußere stimmig? Was ist, wenn es unstimmig ist? Und wir kennen das vielleicht, ich nehme mal ein triviales Beispiel mit Bermuda-Shorts auf einer Beerdigung. Das sind ja zum Beispiel so äußere Sachen, wo man sagt, okay, es ist der Situation vielleicht nicht angemessen. Vielleicht ist es für mich aber innerlich stimmig, weil ich sage, das war eigentlich ein froher Geist und der wollte doch eine Hawaii-Bar aufmachen. Mhm. Oder ganz andere Themen, wo wir merken, okay, irgendetwas stimmt nicht im Außen oder im Innen. Hast du da persönliche Erfahrungen gemacht in der Anwendung dieser vier Felder?
Ja, erstmal, du hast ganz recht, das ist ein Vier-Felder-Schema, weil ich kann in Übereinstimmung sein mit mir selber oder mich verleugnen, nicht in Übereinstimmung mit mir selber sein. Das ist die eine Unterteilung. Und die andere Unterteilung ist, ich kann in Übereinstimmung sein mit dem, was die Situation mir abverlangt, oder ich kann die Herausforderung der Situation verfehlen. Das ist die zweite Unterteilung. Und daraus ergeben sich vier Felder. Ich bin in Übereinstimmung mit mir und mit der Situation, das wäre stimmig. Ich bin in Übereinstimmung mit mir, aber nicht mit dem, was die Situation mir abverlangt, das nenne ich daneben. Dann bin ich daneben. Oder drittens, ich bin nicht in Übereinstimmung mit mir selbst, aber versuche, den Erwartungen der Situation gerecht zu werden. Dann bin ich angepasst oder wahrscheinlich überangepasst. Und viertens, ich bin weder authentisch in Übereinstimmung mit mir selbst noch mit dem, was die Situation verlangt. Das nenne ich dann verquer. Ja, und du hast jetzt gefragt nach eigenen Beispielen. Mhm. Ja, ich war einmal in Gefahr, sehr daneben zu liegen. Das war 1979, da wollte ich die Laudatio halten auf Gut Cohn, die an unserer Universität in Hamburg die Ehrendoktorwürde bekam. Und als ich die Laudatio vorbereitet habe, da habe ich gedacht, ja, ich habe doch von ihr viel gelernt. Ich war doch ihr Lehrling. Da sollte ich doch authentischerweise in dieser Laudatio davon sprechen, auch was ich von ihr profitiert und was ich von ihr gelernt habe. Das war doch eigentlich ein sehr guter Gedanke. Und dann habe ich das Manuskript meiner damaligen Freundin zu lesen gegeben. Und dann hat sie gesagt, du, das ist keine Laudatio auf Ruth Cohn, das ist eine Laudatio auf dich selber. Ui, oh, hoppla. Oh, Glück gehabt, das konnte ich dann noch ändern. Aber da war ich in Gefahr gewesen, sozusagen mich vom Stimmigkeitsgebot zu entfernen und in dieser Laudatio zu sehr das Persönliche und das Selbsterfüllende in den Vordergrund zu heben, was der Aufgabe einer Laudatio für eine Ehrendoktorwürdeträgerin nicht gerecht geworden wäre. Ja.
Ja, sehr schön. Wie stimmig ist jetzt eine philosophische Frage fast, wie stimmig sollte ich mein Handeln immer anpassen? Also, ich nehme das Beispiel, ich war lange beim Militär und da gibt's ja viele formale Strukturen etc., die man sich immer anpassen muss. Wir sind Bankangestellter, wir müssen eine Krawatte tragen, obwohl es 30 Grad sind. Was würdest du sagen, wo muss man stimmig handeln und wann darf man diese, wenn es einem selber unstimmig ist, wann darf man das in Frage stellen?
In Frage stellen darf man es eigentlich immer, ob man es dann auch, ob man auch dagegen verfehlen darf, das ist dann zu erörtern und vielleicht erst einmal im Selbstgespräch zu erörtern, vielleicht auch mit anderen zu erörtern. Ich würde sagen, es gibt keine allgemeine Faustregel dafür. Hier sind wirklich die Besonderheiten der Situation und deine Besonderheiten in Betracht zu ziehen. Und dann lass uns doch mal überlegen, was wäre hier stimmig. Und dann dürfen wir gespannt sein, was bei dem Dialog dann herauskommt. Ja.
Woran glaubst du, kann man erkennen oder erkennt man, dass man keine Stimmigkeit in sich mehr hat? Mit seinem Leben, mit seinen Situationen, dass irgendwas nicht mehr stimmig ist. Genau.
Ja, ich glaube, dass wir einen Stimmigkeitsseismographen in unserer Seele haben, wenn ich es mal ganz pathetisch ausdrücke. Und dann merkt man doch irgendwie, besonders wenn man sich Zeit nimmt, mal sein Leben zu reflektieren, dass irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht richtig. Wie ich mein Leben verbringe, das kommt mir vor, dass ich mein Leben vergeude, dass ich meine Energie auf die falschen Pferde setze und dass das, was eigentlich mein Anliegen ist in diesem Leben, viel zu kurz kommt. Ich muss etwas ändern.
Ja, sehr, sehr schön. Ich bin ja nicht nur ein großer Fan von Friedos Büchern, weil sie inhaltlich so stark sind, also sie sind kurz und knapp, sind leicht verständlich und für mich als Illustrator, sie sind auch noch zauberhaft illustriert und mit vielen, vielen Bildern. Und eines meiner liebsten Interventionen im Coaching habe ich auch quasi aus seinen Büchern, nämlich das innere Team. Und gerade für das Thema Stimmigkeit, also das Seminar, was wir bei dir gemacht haben, war ja auch in einer relativ großen Gruppe mit 30 Leuten und gleichzeitig hatten wir viel Zeit in Kleingruppenarbeit und ich habe auch wieder so ein Coaching erleben dürfen dort mit einer Teilnehmerin, die mich zu einem Thema gecoacht hat, wo ich unschlüssig war. Und da wurden meine eigenen Persönlichkeitsanteile angefragt und ich habe ja das große Geschenk von dir bekommen. In meinem Büro steht goldgerahmt eine kleine Skizze von dir vom inneren Team. Kannst du uns das Modell des inneren Teams mal so ein bisschen beschreiben und auch erzählen, wo das herkam und wie es entstanden ist?
Ja, also das innere Team. Der Mensch ist mit sich selber nicht ein Herz und eine Seele. Wenn immer du dich fragst, wie sollte ich hier reagieren oder wie sollte ich hier mein Leben gestalten, dann kannst du damit rechnen, dass es nicht nur einen inneren Wortmelder dazu gibt, sondern dass es dazu mindestens zwei Seelen in deiner Brust gibt, aber meistens noch viel mehr und dass die alle nicht dumm sind, die sich da melden. Und dass sie sich aber auch miteinander uneinig sind, dass da sich enorme Konflikte auch abspielen. Und in Übereinstimmung mit sich selbst zu sein, heißt ja in Übereinstimmung zu sein mit dem, was da an inneren Wortmeldern in mir sich regt und rührt. Und von daher sind wir dann gut beraten, einmal diese inneren Wortmelder aufzuspüren, ihnen Gelegenheit zu geben, das, was sie auf dem Herzen haben, in Worte zu fassen. Denn die reden normalerweise alle durcheinander und bremsen sich auch gegenseitig und setzen sich gegenseitig platt. Und bei dem Modell und bei der Methode des inneren Teams legen wir es darauf an, dass jeder Einzelne mal wirklich zu Worte kommt und gehört wird von seinem Chef, von seinem Danny-Chef. Und nicht nur zu Worte kommt, sondern auch einen Namen bekommt und eine Würdigung bekommt für das, was er in deiner Seele leistet. Und dann können wir später sehen, wie können die verschiedenen Wortmelder, die ein konfliktreiches Wir bilden, wie können die wieder zu einer Einheit werden. Das ist eine wunderbare Methode der Selbstreflexion für alle wichtigen Fragen, die sich in meinem Leben stellen. Ja.
Ja. Kleine Empfehlung dafür, es gerade im Kino Teil 2, Alles steht Kopf, ist ein ganz süßer Animationsfilm. Jetzt gerade der zweite Teil im Kino, den ersten gibt es schon relativ lange.
Ja.
Und das kennst du das?
Ja, ja, ich habe mal mindestens davon gehört oder den ersten Teil auch gesehen. Ich weiß nicht mehr genau.
Mhm. Und da ist das aber ganz toll illustriert. Also ich habe den zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern geguckt. Und da ist das so richtig schön auch illustriert, wie in uns auch die ganzen Emotionen, Wut, Ärger, Neid, Freude, wie die in uns rumtanzen und ja uns eigentlich verwirrt machen. Und das, was wir schon an vielen, vielen inneren Stimmen in uns haben, es verlässt ja in der Regel nur eine Stimme unseren Körper. Das heißt, wir sind in einem Streit und ich denke nur an ein gestriges Abendessen mit meiner Frau und Familie. Es gewinnt dann eine Stimme, die oft die lauteste ist, aber nicht die klügste.
Die Vorlaute sozusagen.
Die Vorlaute und vielleicht auch die wütende oder die ärgerliche oder die rechthaberische. Es ist aber nicht oft die klügste. Und da ist quasi für mich die Frage, wie haben in deinem Leben dir die Kommunikationsmodelle geholfen? Denn ich kenne sie alle, ich bin ein sehr guter Theoretiker, in der Praxis scheitere ich doch immer noch wieder.
Ja, wo du gerade von den Vorlauten sprichst, das sind diejenigen, die auftrittsgeübt sind und keine Mühe haben, sozusagen an die Kontaktlinie zu treten und auch sichtbar zu werden für andere. Ich habe dann irgendwann entdeckt, dass die inneren Spätmelder, wie ich sie nenne, eine ganz wesentliche Rolle spielen. Die haben einen längeren Anlaufweg. Die kommen sozusagen aus der Tiefe der Seele und sind noch gar nicht in der ersten Coaching-Sitzung abrufbar. Und die haben es aber in sich. Das sind oft Schlüsselgestalten, die wesentlichen Beitrag leisten können zu der Frage, die im Augenblick in meinem Leben ansteht. Also die Spätmelder, das ist das eine. Dann die inneren Außenseiter. Das sind die, die, ich sage immer, ohne deine Außenseiter kommst du ganz bestimmt nicht weiter. Das sind diejenigen in meinem inneren Team, die mir peinlich sind, die ein bisschen schambesetzt sind. Ja, so bin ich leider Gottes auch, aber hoffentlich merkt es keiner und ich möchte es selber am liebsten nicht merken. Oh, da ist so ein Duckmäuser in mir, ein Angsthase oder ein Weichei oder ein rührseliges Weichei, aber ich möchte doch ein strammer Mann sein und so weiter. Also die eine schlechte Presse haben, aber die gehören zu deiner Menschlichkeit dazu und es lohnt sich, sie zu reintegrieren und sie zu Teilhabern deines inneren Teams zu machen. Nicht unbedingt zu Spielführern des inneren Teams, aber doch zu, dass sie mit dabei sein können, denn sie sind wesentlich. Ja, und die ich sehe, du willst noch was fragen.
Nee, ich wollte nicht fragen, ich wollte ergänzen, weil das, was du gesagt hast, kann ich nur unterstreichen. Wir hatten da auch so eine diese Coaching-Übung an einem Tag bei dir und da meine Coach Chin hatte quasi auch das ganz hervorragend illustriert und so für die Zuhörenden. Ich mache das auch wie so ein Halbkreis, wo man seinen Oberkörper illustriert und in diesem Halbkreis werden dann die unterschiedlichen Stimmen angeordnet etc.
Die Seelen in der Brust, ja.
Genau, in die Seelen in der Brust, perfekt. Mhm. Und oben rechts in dem Bereich war was frei und ich hatte aber nichts mehr nachzusagen. Sie hat gesagt, da fehlt doch aber was. Ich sage, ja, aber nee, da fehlt nichts, da kommt heute nichts mehr. Mhm. Und sie war mit meinem Thema, mit meinem Problem, sie konnte das nicht greifen, weil sie meine Entscheidungsunfreude da nicht hatte, weil es ging darum, bleibe ich in einem Verein? Und alle Stimmen, die ich aufgemalt habe, waren alle positiv. Mhm. Und es gab eigentlich nichts, was dagegen gesprochen hat, aber ich war so in einer Euphorie, dass ich das alles aufgeschrieben habe. Und am nächsten Tag kamen die Spätmelder und die obere rechte Ecke wurde ganz präsent plötzlich mit einem Spätmelder aufgefüllt.
Ja.
Und das war die letzte Stimme, die wirklich gefehlt hatte, um das Bild auch für sie als Verständnis rund zu machen.
Jetzt
und
wurde sie empathiefähig, nachdem sie den auch kennengelernt hat, ja.
Ganz genau. Und das ist so das Spannende und warum ich das so wirkungsvoll fand, da sind wir nachher auch bei diesem Thema, was ist der Ruf, was ist die Berufung? Ich hatte eigentlich keine Not, eine Entscheidung jetzt zu treffen, bleibe ich in dem Verein, gehe ich raus, aber es hat mich nachts bewegt, ich habe viel drüber nachgedacht und diese Intervention hat mir ganz, ganz viel Klarheit verschafft und ich habe jetzt schon etwas gesagt und zwar das Wort Ruf. Vielleicht kannst du hast auch so ein ganz wunderbares Modell dazu, so eine Übersicht. Was hat es mit diesem Ruf oder der Berufung, Zumutung, Gelegenheit, Herausforderung zu tun?
Ah ja, ja. Das Stimmigkeitsgebot sei in Übereinstimmung mit dir selbst und mit der Wahrheit der Situation. Und die Situation, die können wir unter unterschiedlichen Aspekten anschauen oder mit unterschiedlichen Scheinwerfern beleuchten. Wir können schauen, welche Gelegenheit bietet dir diese Situation? Das ist das eine, die Gelegenheit. Das zweite ist, welche Zumutung liegt für dich in dieser Situation? Und willst du diese Zumutung zurückweisen oder nimmst du sie als notwendig an, weil das ist jetzt etwas, was dich verpflichtet und ganz zu Recht verpflichtet? Also Gelegenheit, Zumutung und das dritte ist die Herausforderung. Was steckt in dieser Situation als Herausforderung für dich drin, wo du sozusagen ein Stück über dich selber hinauswachsen musst, um dem gewachsen zu sein? Gelegenheit, Zumutung, Herausforderung. Ich glaube, darauf zielte deine Frage ab. Ja.
Ganz genau. Ja, und das fand ich so spannend, weil mir das vorher nicht klar war. Also es gab eine Situation, das heißt, es gab jetzt einen Anlass, aber da war auch ein Ruf hinter in bestimmten Situationen. Und vielleicht für euch Zuhörerinnen, vielleicht habt ihr das, ne? Es ist irgendwas, es bewegt euch etwas. Ihr schlaft unruhig, es arbeiten Stimmen in euch, aber ihr findet noch nicht so richtig die Klarheit. Und mit diesem Modell auch herauszufinden, was ist gerade in der Situation und wo kommt dieser Ruf her? Worum geht es einfach? Finde ich so wichtig.
Mir fällt jetzt ein, wo du das sagst, Dani, Viktor Frankl hat den schönen Satz geprägt, in jeder Situation steckt ein Ruf, auf den wir zu horchen und dem wir zu gehorchen haben. Das ist eigentlich eine schöne Formulierung, finde ich. Und der Ruf ist eben in diese drei Aspekte geteilt, nicht? Also Zumutung, Herausforderung und Gelegenheit. Ja.
Ich mache, bevor wir zu dem nächsten wichtigen großen Thema gehen, was auch die Überschrift für diese Folge ist, nochmal zu einem relativ technischen Thema. Seit Corona hat ja Homeoffice, hat Remote Work stark Einzug gehalten und ist auch in meiner Arbeit nicht mehr wegzudenken. Und auch dieses Interview ist jetzt technisch viel leichter möglich, weil wir uns begegnen.
Ja.
Inwiefern oder welche Herausforderungen siehst du in der heutigen digitalen Welt für die zwischenmenschliche Kommunikation und auch für die Stimmigkeit?
Oh, wie viele Stunden haben wir Zeit für dieses Thema, Dani?
Du bist der limitierende Faktor. Ich nehme mir alle Zeit der Welt.
Ja, die Digitalisierung. Wir leben ja in einem digitalen Schlaraffenland und was uns da alles geliefert wird an tollen Videos und an Podcasts und an Live-Vorträgen und an Zoom-Begegnungsmöglichkeiten. Es ist ein Schlaraffenland. Allerdings, die Schlaraffen, die werden dann auch träge und schlaff irgendwann, weil die digitale Welt bietet so viel Nektar, den man saugen kann. Aber Honig entsteht bei der Biene erst, wenn sie den aufgenommenen Nektar mit der eigenen Substanz verbindet. Dann entsteht Honig. Also die digitale Welt, die macht viel Nektar und wenig Honig. Und der Schlaraffe, der muss kaum noch selber denken, der macht sein Navi an und kommt dann sicher ans Ziel. Er braucht gar keine kognitive Mappe mehr. Das sehe ich an meinen Kindern, die kennen sich in Hamburg gar nicht auf, wie die Straßen zusammenhängen und die Ortsteile zusammenhängen, haben sie keine Ahnung, die machen den Navi an. Also der Schlaraffe wird schlaff. Und er wird demnächst auch die Gedanken und die Formulierungen delegieren mit künstlicher Intelligenz. Da ist der Verdummung des Menschen keine Grenze gesetzt in diesem Schlaraffenland. Du siehst, wie ambivalent ich auf das ganze Thema reagiere. Aber deine Frage war eigentlich noch eine andere, oder? Kannst du sie noch mal sagen? Meine Pferde haben mich da etwas weggaloppieren lassen.
Nee, die Frage geht ja schon in die Richtung, was geht bei Kommunikation verloren, wenn wir uns im digitalen Raum bewegen? Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, aber ich erlebe es halt in Unternehmen. Ich bin in einem Unternehmen als Berater, wo fast nur remote gearbeitet wird. Das heißt, die physische Präsenz ist nur einmal im Monat. Das heißt, es ist die absolute Seltenheit. Ich habe auch noch ein ganz tolles Buch aus deiner Reihe zum Thema interkulturelle Kommunikation. Das ist ein internationales Unternehmen. Das heißt, unterschiedliche kulturelle, ethnische, religiöse Hintergründe. Das heißt, es gibt ein großes Maß an Komplexität der Individualität und es gibt aber die rein digitale Begegnung. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Fettnäpfchen oder Herausforderungen und da wollte ich quasi auf deine Erfahrung zurückgreifen, weil ich finde schon die vis-à-vis zwischenmenschliche Kommunikation, Mann-Frau schon ausreichend komplex und wie du das jetzt beurteilen würdest in so einem digitalen, internationalen, globalisierten Kontext.
Ja, ich habe selber wenig Erfahrung, weil ich als alter Mann das auch delegieren kann und wir haben uns ja dann im Seminar leibhaftig getroffen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass zum Beispiel eine Videokonferenz sehr gut verlaufen kann. Allerdings muss sie dann hervorragend moderiert sein. Normalerweise, wenn wir uns treffen, wie bei euch einmal im Monat, sagst du, immerhin, muss man sagen, immerhin, dann erzeugt das leibhaftige Beisammensein ein Wir, was energetisch gefüllt ist, wo ich durch den Blickkontakt mit dir und dass ich ansichtig bin von oben bis unten, da bin ich ganz da und ganz im Wir. Dieses Wir muss bei einer Zoom-Konferenz oder bei einer virtuellen Konferenz erst hergestellt werden. Und dazu braucht es eine hervorragende Moderation. Und das Kommunikationsquadrat muss extra aufgerufen werden. Normalerweise reicht ein kurzer Blick oder ein kurzes Lächeln, um zu signalisieren, wie das jetzt gemeint ist, was ich sage. Aber bei der virtuellen Konferenz muss das expliziert werden und der Moderator muss fragen, kannst du noch mal sagen, ist das jetzt ein Kompliment an ihn oder war das ein Tadel? Und muss sozusagen für die Klarheit auf der Beziehungsebene explizit sorgen und das sind ganz neue Herausforderungen, ja.
Ja, hier für die Zuhörerinnen kleiner Verbrauchertipp noch. Ich habe hier noch ein ganz tolles Buch von ihm. Interkulturelle Kommunikation, Methoden, Modelle, Beispiele. Vielleicht spreche ich den Namen jetzt falsch aus. Auch mit rausgebracht von Dagmar Kumbier.
Kumbier,
genau. Ja. Also auch das nochmal einfach eine kleine Empfehlung für das Thema, wer mit interkultureller Kommunikation zu tun hat. Genau. Finde ich super, dass du das nochmal ansprichst. Also es ist halt wirklich anspruchsvoll, aber eine klare Kommunikation, bestimmte Begrifflichkeiten. Ich habe das ganz oft in Unternehmen auch, dass unterschiedliche Glossare, Begriffe benutzt werden. Da darf es halt zu einer Klärung führen, was steht wofür überhaupt, damit Kommunikation auch wirklich zum Ziel führt. Wir kommen zu deinem letzten Meisterwerk, letzten im Sinne vom letzten publiziert. Wir hoffen ja noch, dass noch ganz viel kommt. und zwar zu deinem Buch zum erfüllten Leben. Und auch da hast du wieder
Du Meisterwerk sagst. Ich würde eher sagen Lehrlingswerk, aber Meisterwerk höre ich natürlich gerne.
weil was ich an deinen Büchern schon immer sehr geschätzt habe, ist einfach die Einfachheit. Das heißt, einfach im Sinne von gut verständlich, von klar, aufgeräumt und das zu solch großen Thema wie Lebensziel, Lebenszufriedenheit, Lebensglück. Und du hast eine 4- bzw. 5-Felder-Matrix quasi aufgemacht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, du hast ja auch griechische Buchstaben reingebracht, wieso griechische Buchstaben und was diese Felder beinhalten.
Ja, komm gleich darauf zurück, aber ich wollte noch reagieren zuvor auf deinen Hinweis, dass es so schön verständlich sei. Im Gegensatz zu manchen Philosophen, die sich zu dem Thema geäußert haben, die im achten Himmel der Abstraktion sich befinden und wo die konkreten Bezüge zum eigenen Leben schwer herzustellen sind. Und das ist mein Vorteil, das habe ich inzwischen als Vorteil erkannt, dass ich zugleich ziemlich klug und ziemlich dumm bin. Ich bin ziemlich dumm, ich verstehe diese ganzen hochphilosophischen Werke nicht. Ich war in der Schule sitzen geblieben und bin ein ganz behinderter Mensch. Gleichzeitig bin ich aber auch ziemlich klug. Ich wurde mit 32 schon Professor, also es muss etwas Kluges sein. Und diese Kombi aus Klugheit und Dummheit, die ermöglicht es mir sozusagen in einer Weise auch zu schreiben und mich auszudrücken, dass dem das schwerfällt, solche Begriffe mit dem eigenen Leben sinnvoll in Beziehung zu setzen, dass dem eine Brücke geschlagen wird, sozusagen der Dummy im Lesern, denn das ist auch eine Brücke, die ich selber brauche. Ja, auch die Abbildungen und so weiter. Ich brauche die selber, sonst kapiere ich das alles nicht. Ja. Aber das nur vorweg. Jetzt hast du gefragt nach diesem Modell des erfüllten Lebens in diesem
ganz
neuen,
genau.
In diesem
ganz
neuen
genau.
Meisterwerk. Ja, ich hatte jetzt in meinem Alter habe ich manchmal die traurige Pflicht, aber auch die Gelegenheit, Trauerreden zu halten. Und in keiner Trauerrede fehlt der Satz, der oder die Betreffende hatte ein erfülltes Leben. Und das tröstet die Trauergemeinschaft. Er hatte doch immerhin ein erfülltes Leben und das kann der Tod nicht zunichte machen. Daran steckt ein großer Trost. Aber ich habe mich dann gefragt, was ist das eigentlich, ein erfülltes Leben? Habe ich selber ein erfülltes Leben? Ist das dasselbe, wie wenn man sich ein feines Leben macht oder ein glückliches Leben? Gibt es auch ein unerfülltes Leben? Also solche Gedanken sind mir gekommen und dann habe ich Bücher gelesen und habe es mit meinen eigenen Modellen versucht in Verbindung zu bringen und so ist dieses Buch entstanden. Und das Ergebnis ist, ich beleuchte das Thema mit 5 verschiedenen Scheinwerfern oder anders ausgedrückt, ich schaue mit 5 verschiedenen Brillen darauf, also ein 5-Felder-Modell. Soll ich mal die 5 griechischen Buchstaben, Alpha, Beta, Gamma, Delta und Omega. Ich wollte nicht so buchhalterisch erstens, zweitens, drittens, viertens sagen. Dazu waren mir diese Felder zu ehrwürdig. Und wieso habe ich mal Altgriechisch gelernt? Das muss doch auch irgendwann mal Früchte tragen im Leben. Also habe ich diese griechischen Buchstaben verwendet. Alpha ist das Feld der Wunscherfüllung. Ich habe Träume, mit 17 hat man noch Träume, hat Peggy March gesungen. Ich hatte übrigens keine Träume damals. Aber man kann Sehnsüchte haben an das Leben und jedem wäre es zu gönnen, wenn er irgendwann, irgendwo einmal in seinem Leben ein kleines Himmelreich auf Erden gehabt hätte. Und was hat sich in deinem Leben erfüllt von dem, was du an Wünschen hast? Und das mal anzuschauen, das ist das erste Feld, die Wunscherfüllung. Ach, ja, welchen Merksatz habe ich dazu aufgemacht? Fällt mir jetzt nicht ein. Dann, manche Menschen haben ein großes Talent, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche an das Leben zu erkennen und dann auch zu verfolgen. Manche brauchen da noch ein bisschen Ermutigung und Nachhilfeunterricht. Manche sind vielleicht sogar übertalentiert und für die wäre dann das zweite Feld wichtig, das Feld Beta, die Sinnerfüllung. Hier ist nicht die Frage, was hat sich für dich erfüllt, sondern was hat sich durch dich erfüllt. Wie hast du beigetragen auf deine Art zu einem gelingenden Zusammenleben auf dieser Erde, zum Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen, zu politischen Verhältnissen, beigetragen zu einem guten Gelingen in deinem Team, in deiner Nachbarschaft, in deiner Kommune, in deiner Partnerschaft, in deiner Familie. Der Mensch braucht, sagt Viktor Frankl, einen Sinn. Und der Sinn weist über ihn selbst hinaus. Da transzendiert er sich selber. Also nicht, was ist für mich alleine gut als Individuum, sondern wie kann ich beitragen zum Gelingen von etwas, wovon ich ein Teil bin. Alpha und Beta zusammengenommen, ergeben dann eine duale Ethik. Der Mensch ist aufgerufen, zum Gelingen des Ganzen beizutragen, von dem er ein Teil ist, aber auch zum Gelingen des Ganzen beizutragen, der er selbst ist. Er selbst ist auch ein Ganzer. Du bist auch ein Ganzer. Und du willst auch aufblühen in diesem Leben als Individuum. Vielleicht lebst du nur einmal. Also das Alpha und Beta ergänzen sich und es sollte nicht ein starkes Schwergewicht auf Alpha oder auf Beta sein. Gut, soll ich mal weitermachen, Dani?
Oder? Ja, ich lausche dir wie immer gebannt.
Okay, dann kommen wir zu Alpha, Beta, Gamma. Jetzt kommen wir zum Feld Gamma. Das ist der dritte Scheinwerfer, den du auf dein Leben richten kannst. Das ist das nenne ich die biografische Erfüllung. Meine Güte, was haben manche Menschen alles erlebt? An Abenteuern, an Gefährlichkeiten, an Krisen, an Sternstunden, an Höhepunkten. Man könnte einen Film über ihr Leben drehen und alle sitzen atemlos und gebannt und würden diesen Film anschauen. Mein eigenes Leben war in der Hinsicht etwas nicht langweilig, aber doch etwas von geregeltem Gleichmaß. Aber wenn ich die Biografien von manchen Menschen lese, dann denke ich, meine Güte, was haben die alles erlebt? Der Merkvers lautet, wie es endet und wie es begann, dein ganzes Leben ein Roman. Und du könntest mal Lust haben, in stiller Stunde dir zu überlegen, wenn du einen Roman über dein Leben schreiben würdest, welche Szenen würden da vorkommen, welche Schlüsselsituationen deines Lebens, welche wichtigen Menschen, die dich geprägt haben, in manchen Momenten entscheidend vielleicht, würden da vorkommen. Überhaupt, welcher rote Faden zieht sich durch deine Existenz? Und in dem Maße, wie du da sozusagen zu Ergebnissen kommst, in dem Maße erfüllt sich dein Leben vom Typus Gamma. Ja. Dann kommen wir zum vierten Feld. Ich mach's mal in aller Kürze, Dani, nicht? Sonst haben wir hier eine
Vorlesung. Ach, ja. Ich traue mich hier nicht zu unterbrechen.
Das vierte Feld ist dann Delta, das nenne ich die Daseinserfüllung. Meine Güte, dass es dich gibt, nachdem die Evolution Millionen Jahre gebraucht hat, um dich hervorzubringen. Mit deinen Vorfahren, die ursprünglich aus dem Wasser kamen und an Land gewatschelt sind. Und alles ist noch in dir. Ein Evolutionsbiologe kann dir erklären, was von den Fischen noch an Rückgrat da bei dir vorhanden ist. Meine Güte, ist das nicht eine Megasensation, ein Wunder ohnegleichen, ein atemberaubendes Wunder. Du warst einmal eine einzige Zelle, eine Kombizelle aus Vaterzelle und Mutterzelle. Nur unter dem Mikroskop warst du sichtbar. Und dann hat sich daraus in den folgenden 9 Monaten im Bauch eines menschlichen Säugetieres hat sich dieser Danny entwickelt. Mit Kopf, Herz, Hand und Fuß und mit allem, was dran ist. Und das ist doch unglaublich. Das ist doch unglaublich, dass es uns gibt und dass wir leben und dass wir atmen. Dass ich atme und dass ich bin, meines Lebens Hauptgewinn. Da braucht es keine spektakulären Gänsehauterlebnisse wie aus dem Feld Gamma der biografischen Erfüllung. Wenn ich dessen inne werde, dann ist die Erfüllung meines Lebens, dann ist das, die liegt dann in meinem bloßen Dasein. Wenn ich das mal so richtig an mich herankommen lasse. Okay. So viel mal in aller Kürze zum Feld Delta. Und dann lass uns noch den mittleren Kreis in diesem Vierfelder-Modell, das ist das Omega, die Selbsterfüllung. Oder wie die humanistischen Psychologen gesagt haben, die Selbstverwirklichung. Ja, das ist mein Auftrag hier auf Erden, ganz und gar der zu werden, der ich in Wahrheit bin, was in mir steckt. Was an Möglichkeit in mir steckt, zu verwirklichen, der zu sein, der ich in Wahrheit bin und zu dem zu stehen, der ich in Wahrheit bin, also wesensgemäß zu werden und aus dem etwas zu machen, was mir geschenkt worden ist. Das Leben ist mir geschenkt worden, aber was ich jetzt daraus mache und wie ich es gestalte, und Sartre hat gesagt, jeder kann aus dem etwas machen, was man aus ihm gemacht hat. Nicht? Da wird die Determination in der Sozialisation und durch die Gene und so weiter nicht geleugnet. Du bist geprägt, du bist ein Geschöpf. Aber du kannst als Geschöpfter auch etwas machen und ein bisschen zu einem Schöpfer deiner selbst werden. Insofern ist das Feld Selbsterfüllung das letzte spannende Feld, das uns aufgegeben ist und das wir beleuchten können. Ja, in aller Kürze dann.
Ja, ein Traum. Ja, meine Lieben, ich habe euch hab die große Freude gehabt, einmal mal durch drei meiner wichtigsten Modelle, die ich selber in Beratung, Coaching etc. anwende, vom Großmeister selbst vorstellen zu lassen, nämlich das innere Team, das Kommunikationsquadrat, wir hatten auch noch das Wertequadrat und dann auch noch das letzte Modell, was ich ganz großartig finde. Mir ist völlig bewusst, dass ihr das vielleicht jetzt nicht alles wirklich mitgeschnitten habt, weil das ja nur auf der Audiospur war, schnell hochverdichtet, wenn auch hervorragend erklärt. Aber dafür wirklich einfach als Empfehlung auch mal die Bücher gerne auch im Coaching anwenden. Ganz, ganz hilfreiche, tolle Modelle, die sehr viel Stimmigkeit ins eigene Leben bringen können. Frido, bevor ich jetzt in die persönlichen Fragen reingehe, gibt's noch etwas, wo du sagst, ach, inhaltlich, Danny, wenn ich schon mal hier bin, du hast was ganz Wichtiges vergessen, das würde ich gerne unbedingt nochmal mitteilen, das ist mir noch wichtig.
Ja, ich glaube, über das Wichtigste haben wir gesprochen, Danny.
Ja, okay. Ja. Dann bin ich beruhigt. Dann habe ich einfach noch mal ein paar persönliche Fragen.
Wenn ich noch mal über deine Frage nachdenke, vielleicht noch als letzte Ergänzung: Die Stimmigkeit ist nicht nur eine Philosophie, sondern wird dann auch ganz praktisch und handwerklich im Coaching. Wenn immer jemand vor einer Herausforderung steht oder vor einer Frage, dann sagen wir ihm natürlich nicht die Lösung, das wäre ein Kunstfehler in unserer Branche, aber wir wissen, wie wir es herausfinden können, wie wir die gute Lösung herausfinden können. Wir haben ein heuristisches Wissen und Heuristik ist die Kunst der Wahrheitsfindung und nicht die Kunst der Wahrheitsverkündung. Und dieses heuristische Wissen, das wird dann ganz praktisch, indem ich nämlich nun bei deiner Frage, bei deinem Anliegen, bei deiner Herausforderung, bei deinem Problem erstens den systemischen Kontext erkunde, erfrage und visualisiere. Auf welchem Schachbrett stehst du? Was muss man da wissen? Von wem kommt das Geld? Von wem bist du abhängig? Und so weiter und so weiter. Wer sind da die wichtigen drumherum Figuren? Wer bist du auf diesem Schachbrett? Ein König, ein Bauer, ein Läufer, ein Turm? Was ist deine Rolle genau darin und was ist die Verpflichtung, die in dieser Rolle steckt und so weiter und so weiter. Also das ist den systemischen Kontext, das ist der erste Arbeitsschritt. Und der zweite Arbeitsschritt ist deine innere Wahrheit. Wer meldet sich in dir? Darüber haben wir ja gesprochen. Da kommt dann das innere Team zum Tragen. Und wenn wir diese doppelte Arbeit geleistet haben, ich spreche auch vom Coaching mit doppelter Blickrichtung, den Menschen im System und das System im Menschen gleichzeitig dann vor Augen haben, dann werden wir lösungsfähig. Und die Lösung ergibt sich dann im Dialog. Und das Credo des Dialoges lautet, die Wahrheit beginnt zu zweit. Ja, das wäre vielleicht von mir aus noch ein kleiner Nachtrag.
Ja, super, super wichtig, super spannend, habe ich tatsächlich auch vergessen gehabt, aber ich nehme es auch nochmal ganz kurz auf, weil es ja tatsächlich bei mir im Coaching genauso auch angewandt wird, dass ich sage, okay, wir räumen erstmal bei dir auf, wir schauen erstmal rein, welche Stimmen hast denn du zu deinem Anliegen, wer meldet sich, dass man erstmal eine innere Klarheit findet, eine innere Stimmigkeit oder eine Aufgeräumtheit und dann zum Beispiel in einer systemischen Aufstellung, also dann nehme ich gerne das innere Team, was schon mal visualisiert ist, lege es auf den Boden, als Bodenanker und bringen dann noch die anderen Elemente hinzu, die das im System beeinflussen. Und es ist total spannend, wie, wie aufgeräumt und ganz klar handlungsleitend das dann wird, was du gesagt hast, ne? Also, so wie das jetzt dasteht, ist für mich ganz klar XYZ. Das heißt, ich mache jetzt das und das und das. Und das ist das, was genau das, das Erhellende, Befreiende und Erleuchtende auch ist im Coaching, wo einfach diese ganzen Elemente wirklich hervorragend ineinander greifen.
Ja.
Also, vielen Dank nochmal für diesen wichtigen, abschließenden Exkurs dazu.
Und das Ideal der Stimmigkeit wird dann konkret und praktisch. Ja.
Ganz genau. Man hat nicht mehr diese Unruhe in einem und man findet Klarheit und Ruhe. Wenn du auf dein bisheriges Leben und Werk zurückblickst, was macht dich besonders stolz oder glücklich?
Ja, darüber haben wir schon gesprochen. Natürlich, die Bände miteinander reden, 1-4, die also 2 Millionen Auflage insgesamt hat. Das ist natürlich eine enorme Sensation und dass das in den Schulen gelehrt wird und dass meine Kinder das auch in der 11. Klasse dann lernen mussten. Das ist natürlich schon etwas, was mich froh und stolz macht. Aber auch, dass es mir gelungen ist, aus dem Dummy in mir und dem Klugi in mir ein koexistentes Team zu machen, was auch mal für mein Professorendasein eine wichtige Rolle gespielt hat und mich verständlich gemacht hat, das ist auch etwas. Ja, und als Professor, ich bin mit meiner Professorenschaft, ich war 35 Jahre lang im selben Office, das musst du erstmal nachmachen, also in Hamburg im Vivi-Bunker. Das war biografisch wenig aufregend, aber doch, dass es mir gelungen ist, Forschung, Lehre und Bildung zusammenzuführen. Also, dass das Studium in Psychologie auch praktisch werden muss und nicht nur akademisch bleiben darf. Und dass es auch die Persönlichkeitsentwicklung des Psychologen oder der Psychologin ermöglichen und inspirieren soll, das war mein Credo und das ist eigentlich ganz gut gelungen, ja.
Ja, sehr stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, denkst du, da könnte es etwas geben, wo ich doch schon so Rundum-Meisterschaft erworben habe, Dani? Da muss ich jetzt mal ganz anders denken. Ja, was könnte mir noch gut tun?
Wir können deine Frau ja gleich fragen.
Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, du solltest weniger in deinem Institut herumgeistern, sondern mehr deine Rolle als Großvater, die du seit ein paar Jahren nun inne hast, ernst nehmen und dich da mehr engagieren. Ja, und das ist vielleicht wirklich auch eine Herausforderung, weil das verlangt von mir eine Vitalität ab, die sehr schnell in eine Erschöpfung mündet und so weiter. Also das wäre ein Thema für sich. wenn ich vorhin über die Daseinserfüllung gesprochen habe, dann bin ich in diesem Feld noch ein Lehrling. Normalerweise verlebe ich mein Leben so, dass ich im Modus des Absolvierens bin. Ich habe allerhand auf dem Zettel und das muss jetzt abgearbeitet und erledigt werden. Und alles, was ich tue, ist dann zweckgerichtet und so weiter. Und dass ich die Momente meines Lebens absichtslos in seinem puren Dasein erleben und genießen darf, dass ich, wenn ich die Treppe hochgehe, mir gewahr werde, was das für ein Riesenwunder ist, dass ich jetzt entgegen der Schwerkraft durch Befehle, die in meinem Gehirn entstehen, die Muskeln inspiriere, die nächste Stufe zu erklimmen. Und das werde ich irgendwann nicht mehr können, wahrscheinlich, das Treppensteigen. Und als kleines Kind konnte ich es auch nicht, da bin ich die Treppe runtergefallen. Aber jetzt kann ich das. Und das funktioniert. Und Kopf und Muskeln in den Beinen spielen zusammen. Was ist das für eine Sensation? Und mich für dieses pure Dasein, Human Being und nicht Human Doing zu öffnen, das könnte noch eine schöne Bereicherung meines Lebens werden. Ich bin da noch ganz in den Anfängen, ja.
Sehr schön. Welche 3 Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
Ich glaube nicht, dass ich da 3 Bücher nennen kann, Dani. Je nach Lebensphase Dann gab es Zeiten, da habe ich Alfred Adler gelesen, rauf und runter, und da habe ich etwas von der Seele des Menschen erstmalig verstanden. Das ist jetzt kein wichtiges Buch mehr inzwischen, aber vor Jahrzehnten war es das. Und jetzt lese ich gerade Joachim Gauck, Erschütterungen, was unsere Demokratie von innen und außen bedroht. Und das wird nicht das Buch meines Lebens werden, aber ich finde diesen Joachim Gauck wirklich einen sehr ermutigenden und klugen Politiker. Also eine Wohltat, seine Gedankenführung, die sehr verständlich ist, zu folgen. Und wenn du danach fragst, fällt mir ein Buch ein, was ich als 18-Jähriger gelesen habe. Otto Friedrich Bollnow, Wesen und Wandel der Tugenden. Nicht, dass mich dieses Thema interessiert hätte, 0,0. Und doch, wie der Mann schreibt, das hat mich sehr beeinflusst. Seine Gedankenführung, wie er dann, wann spricht man von Mut, wann spricht man von Tapferkeit, wann spricht man von Kühnheit. Eine kühne Brückenkonstruktion, kann man sagen, aber nicht eine tapfere Brückenkonstruktion, würde gar nicht passen. Also dem Volk die Sprache abzulauschen und dann zum Wesen der Dinge vorzustoßen, das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe seitdem sämtliche Deutschaufsätze so in diesem Stil geschrieben, immer eine Eins, die anderen Fächern waren immer vier Minus, aber deutscher Aufsatz war immer Eins, wegen Otto Friedrich Bollnow, ja. Also eine bleibende Inspiration, weniger wegen des Inhaltes, sondern wegen der Art der Gedankenführung und der verständlichen Sprache und der Sensibilität für die Sprache, ja.
Danke. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ich hatte einmal einen Glaubenssatz, du musst ein cleverer, fiskalischer Steuersparer sein, hatten mir irgendwelche Leute eingeredet. Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet, schlaflose Nächte und mein ganzes Leben auf ein falsches Gleis geführt. Ich dachte, meine Güte, was tue ich mit meinem Leben? Ich lebe vielleicht nur einmal und dann sitze ich da auf Konferenzen, wo die Anwälte, die pleite gegangene Baufirma und so weiter und so weiter. Wie verbringe ich bloß mein Leben, verdammt nochmal? Sowas von Unstimmigkeit. Also du musst ein cleverer Steuersparer sein. Dieser Glaubenssatz hat mich fast in den Ruin geführt. Gott sei Dank ist das inzwischen 40 Jahre her, aber damals war das richtig schlimm. Ja, und was war deine Frage? Welche Glaubenssätze haben mich behindert?
Zum Erfolg geführt? Genau, behindert war der eine, den hast du, glaube ich, gerade gut ausgeführt.
Ja, und ich glaube, ich habe auch einen Glaubenssatz, Erich Kästner, seien wir ehrlich, Leben ist immer lebensgefährlich. Oh, lieber nicht, das könnte gefährlich werden. Oh, große Reisen nach Indien, ins Ausland. Oh, da bin ich irgendwelchen Verhältnissen ausgeliefert. Oh, ich bin ja im Krieg noch geboren. 1944 fielen die Bomben jede Nacht auf Hamburg. Wir mussten jede Nacht da in den Luftschutzbunker, um zu überleben. Und ich glaube, irgendwas davon steckt mir noch in den Knochen, dass mir also Kaffee und Kuchen am Nachmittag ein Labsal ist und ein Urvertrauen ins Leben zurückgibt. Aber pass auf, dass du nicht zu gefährlich lebst. Das ist schon ein Glaubenssatz, der mein Leben auf der biografischen Ebene, von der wir vorhin gesprochen haben, weniger erfüllt macht, als ich das bei manchen anderen Zeitgenossen sehe. Ja, ja.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Meine berufliche Entwicklung, ja. Mhm. Kommunikation und Mensch müssen zusammenpassen. Mhm. Also nicht das Einüben von effektiven Sprechblasen, sondern welcher Mensch will sich denn da äußern? Und lerne diesen Menschen kennen. Es lohnt sich, mit sich selber Kontakt aufzunehmen, die Intimität mit sich selber zu pflegen. Das ist auch ein Teil eines erfüllten Lebens, denn du bist der einzige Mensch in diesem Universum, zu dessen Innenleben du einen Kontakt hast. Kein anderer hat das. Vielleicht noch der liebe Gott, wenn es ihn gibt, aber ansonsten bist du der Einzige. Ja. Und dass Mensch und Kommunikation zusammenpassen müssen, das war eine wichtige Erkenntnis. Und dann, darüber haben wir schon gesprochen, und Ruth Kohn hat zu mir gesagt, in deinem Beruf, du kennst viele Methoden und Instrumente, aber in deinem Beruf bist du selbst, deine Persönlichkeit, das wichtigste Instrument. Und das musst du gut kennenlernen, dieses Instrument, und das musst du pflegen, weil davon bist du abhängig und du musst es verfeinern und weiterentwickeln. Du darfst es verfeinern und weiterentwickeln. Das war dann auch eine gewisse kopernikanische Wende in meinem Berufsleben. Die kam von Ruth Kohn, einer bedeutenden humanistischen Psychologin. Ja. Und worüber wir gesprochen haben, dass Prinzipien, Werte und positive Qualitäten dialektisch sind, überhaupt, dass unser Leben dialektisch strukturiert ist. Jawohl, ich habe ein enormes Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit. Aber ich habe auch ein enormes Bedürfnis nach Geborgenheit und Bindung. Ach, das nun erstmal zusammenzubringen, das zusammenzuleben, meine Güte, dass die Daseinsforderungen unserer Existenz dialektisch strukturiert sind, das hat mein Denken sehr geprägt und das Wertequadrat hat mir geholfen, das auf den Punkt zu bringen.
Ja. Ich beschäftige mich gerade viel mit Paartherapie und genau dieses Thema Distanz, Nähe, immer wieder dieses Wechselspiel von Unabhängigkeit, Freiheit und Nähe und Bindung ist total, total ganz spannend und bin da komplett bei dir.
Ganz genau. Oder das Riemann-Thomann-Modell war für mich eine Erleuchtung. Wie du sagst, Nähe und Distanz, aber dann auch Struktur und Dynamik. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Organisation, wir brauchen Regeln, wir brauchen klare Prinzipien, Gesetze und so weiter. Aber wir brauchen auch Dynamik, also Kreativität, die Grenzen zu sprengen und zu überschreiten und innovativ zu werden und etwas zu entwickeln, was es noch gar nicht gibt. Also Struktur und Dynamik zusammenzubringen für jede Führungskraft, eine enorme Herausforderung. Aber dieser Dialektik entkommen wir nicht. Ja.
Ja, also da empfehle ich den Zuhörern gerne die zwei Folgen zur ambidexteren Führung im Paperwings Podcast, weil das ist genau das. Wir müssen einmalseits die Agilität ins Unternehmen bringen und gleichzeitig müssen wir wirklich Strukturen und Prozesse zur kontinuierlichen Verbesserung reinbringen. Gibt zwei sehr lange, sehr gute Folgen, hört gerne mal rein, weil das ist genau die Herausforderung. Überlebensfähig, dynamisch und gleichzeitig aber effizient.
Jawohl, diese ganzen sowohl als auch Herausforderungen, ja.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Über sowas denke ich eigentlich wenig nach. Aber wenn du mich so fragst, von den lebenden Menschen wäre Joachim Gauck tatsächlich ein interessanter Begegnungspartner. Aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Und wenn es ein Verstorbener sein sollte, dann unbedingt Johann Sebastian Bach. Das ist der Mensch, den ich am meisten verehre.
Und ich glaube, das mit Joachim Gauck, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Wirst deinen Ruf ja hören.
Und das mit Johann Sebastian Bach allerdings ist nicht eine Frage der Zeit, oder?
Naja, kommt drauf an, auf deine Religion. Wenn du sagst, ihr seht euch oben, dann ist es vielleicht auch irgendwann soweit.
So. Also, wir wollen es mal nicht ausschließen. Ne?
Ja. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Sei getrost, du bist ein Spätentwickler und du darfst es sein. Du bist ein Spätentwickler, vor allen Dingen auf der Beziehungsebene. Sachlich kannst du schon ganz gut sprechen und reden und eloquent sein sogar. Aber auf der Beziehungsebene, auf der menschlichen und zwischenmenschlichen Ebene, da bist du ein Spätentwickler. In deinem Elternhaus gab es keine Gewalt, kein Rumgebrülle, aber es gab viel Verstimmung und Verstummung. Was ist mit Papi? Ach, er mault. Aha. Verstehst du, er mault? Versteht man das bei euch?
Na, maulen ist für mich eigentlich so ein bisschen rumnörgeln. So ein so in sich reinbrabbelndes, ist alles doof.
Ja, so nach außen stumm und nach innen verstimmt. Ja, das ist bei uns maulen, mault. Also ich war ein Spätentwickler. Du junger Mann, junger Friedemann, bist ein Spätentwickler auf der Beziehungsebene und sei getrost. Sollte das Schicksal die Gnade haben, dir einige Jahrzehnte zu schenken, dann kann das dir noch etwas werden. Auch die Beziehungen zu Frauen, die dir besonders schwer fallen, da wird noch mal was draus. Ja.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Tja, Dani, ich bin ja nicht als Primel geboren oder als Eichhörnchen, sondern als Mensch geboren. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist mir zuteil geworden, das ist mir widerfahren und offenbar ist das ja dann ein Auftrag. Und dann Mensch zu sein und Mensch zu werden, sei dein Auftrag hier auf Erden, würde ich sagen. Das könnte mein Motto sein. Was heißt es, menschlich zu werden und Mensch zu sein und diesen Auftrag zu erfüllen, nachdem man nun mal kein Eichhörnchen geworden ist? Ja.
Ja, und ich glaube, das ist schon, wenn wir es jetzt zuspitzen, die Beantwortung schon fast der Abschlussfrage oder der Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, Mensch zu sein und Mensch zu werden sei dein Auftrag hier auf Erden. Das wäre die Mantra-Formulierung. Ein anderes will mir im Augenblick gar nicht einfallen. Mach was draus. Das Leben ist dir geschenkt. Du bist ein Geschöpf. Ein Geschöpf einer Jahrmillionen Jahre Entwicklung. Und du lebst nur einmal. Mach was draus.
Sehr schön. Und das ist doch ein traumhafter Abschluss für diese Folge. Lieber Frido, vielen, vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, danke, Dani, für deine inspirierende Art, mich zum Sprechen zu bringen.
Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Urlaub. Tschüss.
Danke, tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog Braune.